Bist also schon ein bisschen stolz, dass jetzt du da der Herr von der Tastatur bist, hä?
Wir munkeln, irgendjemand hat mir erklärt, wie die Programme da funktionieren.
Ja, es ist so, du bist jetzt so in der Schnupperstiftung, gell? Du bist jetzt so ein bisschen, kannst jetzt den Tag so ein bisschen reinspüren und kannst mal ein bisschen schauen, ob das vielleicht auch noch etwas wäre für dich.
Der Gutzi erklärt dem Boomer Dömer, wie Technik funktioniert.
Ja, ich weiss nicht, ob du ein Boomer bist.
Ich hoffe es noch nicht.
Nein, ich wusste auch nicht. Aber, und abgesehen davon, ich weiss auch gar nicht, wie gut dass ich das Studio da beherrsche. Ich check das, was wir machen, meistens. Aber ja.
Kann ich jetzt hier Wahl 2 wieder rausnehmen?
Kannst du wieder rausnehmen?
Top.
Du kannst es da drin lassen, es kommt wie nicht drauf an, weil du momentan okay. Nicht abspielst.
Easy. Vielleicht, wenn ich nachher noch das grandiose Interview von Xherdan Shaqiri ablasse, das er gestern... Ist beim Jeff Balter Mia gewesen?
Wird wahrscheinlich beim Jeff gewesen sein, ja.
Ja. Ja. Dann müsste ich den jetzt wieder anschalten.
Dann müsstest du den wieder anschalten. Ja, dann weißt du, wie es geht.
Das ist für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mega relevant. Hey, Gutzi, schön bist du da.
Ja, schön bist du da.
Gell? Wir haben richtig viel zu erzählen. Das ist eigentlich unsere erste EM-Ausgabe.
Es ist schrecklich, ja. Wir haben eigentlich ein bisschen früher wollen.
Ich mache jeden Tag einen Podcast beim Tribünengeflüster. Aber für mich hat er halt leider nicht so viel Zeit gehabt.
Ja, aber ich habe dann auch keine Zeit mehr für das Tribünengeflüster kurzzeitig, weil ich dann auf Deutschland gehe. Und darum habe ich ja jetzt dich da müssen als Schnupperstift anlehren, wie es genau geht.
Das stimmt.
Und dass du das dann mal kannst vertreten.
Also wer den anderen Podcast gehört hat und Gutzi langsam ein bisschen auf den Zeiger geht, ja, ich kann euch beruhigen. Meine Stimme gehört ihr jetzt ein, zwei Mal.
Du bist in den nächsten 3 Folgen. Konstant dabei.
Stark. Ja, vielleicht komme ich dann auch noch mal in der Karun und die.
Ja, das hoffen wir doch. Aber wie gefällt dir die?
Hey, mega gut. Ich probiere alles aufzusaugen. Und es ist eigentlich noch lustig, weil, ja, ich weiss nicht, die letzten paar Turniere, Kari sind auch immer ein bisschen weiter weg gewesen, wobei da die EM21, also ursprünglich 20, die hätten da eigentlich nicht so weit entfernt stattgefunden, aber das ist halt irgendwie jetzt mit der Corona-Phase.
Also Baku ist schon recht weit.
Ja, okay, aber andere sind ein bisschen näher gewesen. Aber ja, das ist ja unter Corona-Bedingungen so, das hat sich irgendwie auch speziell angefühlt. Und jetzt ist halt irgendwie so ein Turnier und dann wirklich eigentlich gefühlt gerade neben unserer Haustür und ganz vielen Orten, wo die EM gerade stattfindet, bin ich ja auch schon gewesen. Ich kenne die Städte sehr gut. Und ja, jetzt im Nachhinein nervt es mich ein bisschen, dass ich nicht doch mich noch irgendwo für ein Ticket oder irgendwie um eine Akkreditierung bemüht habe oder so, dass ich das vielleicht auch mal noch so miterleben hätte können. Habe ich leider verpasst. Schande über mich, aber ich geniesse es vor dem Fernsehen.
Ja, also ich finde es auch ein richtig geiles Turnier. Auch irgendwie so ein bisschen. Eben, wir haben die WM Russland gehabt, wo jetzt auch schon die ein oder anderen europäischen Fußballfans so halb boykottiert, nach den Engländern sind wir in Erinnerung und dann sind sie aufs Halbfinale gleich gekommen. Dann vor allem aber eben die paneuropäische EM, dann hast du die WM in Katar gehabt und jetzt ist eigentlich das erste Mal, ich sage jetzt vielleicht seit Russland und sonst mit Russland mit Abstrich oder das erste Mal seit Frankreich, wieder so richtig ein Endrundenturnier an einem Ort, wo nachher alle Fans strömen dorthin. Eben die Bilder, wo irgendwelche Albaner Spaghetti vor den Italienern zerbrechen und keine Ahnung, wo einfach irgendwie so die Situationen stattfinden. Das ist schon einfach auch ein bisschen cool. Und macht auf jeden Fall recht Freude. Und irgendwie auch das Spiel. Also ich finde mega viel unterhaltsame Match dabei. Die Mannschaften sind nicht so, wie wir es auch schon erlebt haben in Turnieren, wo dann alle denken, wir haben kein Gegengol bekommen. Es gibt die wenigen Teams, die tatsächlich zum Spiel gehen. Aber die meisten sind sehr, sehr offensiv oder sehr, ja, probieren etwas selber, spielen schönen Fußball. Also, was will man mehr? Ich find's super.
Ja, und es ist auch so befriedigend nach diesen ganzen Diskussionen von Katar, oder? Wo du einfach irgendwie, ja, gewiss, das ist, was für unmoralische Handlungen hinter dem Turnier stecken, wie unökologisch die ganze Geschichte ist. Und ja, jetzt einfach Also ein Beispiel, das man bringen kann, ist, oder? Ich meine, die gekauften Fans, die man da gesehen hat bei Katar. Und jetzt siehst du halt, eben, du hast es angesprochen, Italiener, Albaner, die meisten haben es gut miteinander. Klar, hat es jetzt auch einzelne Geschichten gegeben.
Ja, gut, aber also, dass Serbien-England vielleicht ein bisschen etwas passieren kann, das, jetzt also, das überrascht mich jetzt auch nicht. Ja, das hat mich jetzt auch nicht aus der Socke.
Eben, aber ich meine, so grundsätzlich ist es wahnsinnig friedlich und Fans feiern gemeinschaftlich. Und ich meine, eben, jetzt haben wir gerade Schweiz-Schottland hinter uns. Eine grossartige Kulisse gestern im Stadion. Die Schotten machen eine riesen Party überall. Mhm. Und ja, das, so muss es doch sein. Es fühlt sich gerade wieder nach richtig gesundem Fußball an.
Ja, mega. Mega. Und es ist irgendwie. Ja, es ist irgendwie einfach auch schön, dass wieder so keine Ahnung, also auch die Public Viewings, die es jetzt überall geht und so. Es ist nicht mehr die Diskussion, eben der WM Katar ist doch so gewesen, ah fuck, erstens ist es im Winter, es macht sie vielleicht jetzt auch ein bisschen weniger cool für uns da. Aber vor allem das Hauptproblem ist, ja, es gibt dann solche, die es boykottieren, mit sehr, sehr guten Gründen auch. Man war immer so ein bisschen mit Clinch gewesen, ja, sollen wir jetzt das Spiel schauen oder nicht? Jetzt ist es halt so, nein, wir dürfen alles schauen, wir dürfen alles geniessen. Es ist mega geil, es ist ein Fest, es ist vor Ort cool und ja, ich darf jetzt dann auch noch eine Reise nach Deutschland machen, das freue ich mich auch. Bin dann auch gespannt, wie denn das dort ist. Also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie cool, dass wir jetzt die EM so neu haben. Und eben, also mich begeistert bis jetzt wirklich von A bis Z auch sportlich. Also ich meine, all die jetzt einen Podcast hören und das Spiel zwischen Georgien und der Türkei nicht gesehen haben, ich muss doch schämen, ihr habt das beste Spiel von diesem Turnier verpasst.
Ja, nachschauen, würde ich mal sagen.
Ja, 90 Minuten musst du nachschauen. Du kannst nicht Highlights schauen. Das ganze Spiel ist ein Highlight. Es war so ein geiles Spiel. Und solche Spiel, weißt, das ist ja das Geile. Wir motzen immer über den Modus, dass es jetzt 24 Teams sind. Immer so, ja, es sollen nur 16 dabei sein. Türkei und Georgien wären wahrscheinlich gar nicht dabei, wenn es nur 16 wären. Und alle Jungen reden dann wegen dieser WM oder so, wo dann 48 Teams dabei ist. Wetten sind dann 48 Teams dabei? Und dann sagst du als erstes so, ja, Äquatorial-Guinea gegen Peru. Musst jetzt das schauen. Und nachher schaust du das Spiel und es ist uhuere geil. Es wird uhuere geil sein. Und darum, also ich finde so Sachen halt schon auch wieder geil und ich finde es halt eine geile kleine Fußballländer gewesen. Und darum muss ich sagen, ich bin zwar immer sehr kritisch gewesen, wir reden jetzt auch nicht über die WM, aber ich bin immer sehr kritisch gewesen über die Aufstockung von Turnier, aber wenn man kleine Mannschaften gerne hat, ist das halt vielleicht schon ein bisschen geil, weil sind die überhaupt dabei und dann sorgen sie plötzlich für irgendein Märchen und ich meine Georgien, wo sich da irgendwie im Nations League Weg C qualifiziert hat, in der Quali, glaube ich, wirklich keine gute Fallen auch gemacht in der echten Quali, sondern wirklich über die Playoffs dann reingekommen sind, gegen Luxemburg, wo ja aber auch sehr geil war, wenn die dabei gewesen wären. Also, irgendwie ist es schon ein bisschen cool.
Ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, dass ich verstehe deinen Hype und so. Ich habe die Georgier habe ich auch toll gefunden. Ich habe jetzt einfach ein bisschen das Gefühl, dass die haben auch davon profitiert, dass den Türken einfach das Verteidigen sehr, sehr schwer fällt. Die Türkei hat wahnsinniges Offensivpotenzial, finde ich. Arda Güler, Weltklasse. Also das 19-Jährige, der in dieser Saison gefühlt keine 300 Spielminuten bei Real Madrid absolviert hat.
Ja, ist ja bei Real Madrid, ja.
Sowieso ein riesen Hype um seine Figur. Er war verletzt, Meniskus, glaube ich, in der Hinrunde. Dass der bei seinem ersten EM-Spiel ja, dann halt einfach mit so einem Selbstverständnis einen Strahl unter die Latte rammt, das ist absolut bewundernswert und zeigt das enorme Offensivpotenzial. Sie haben ja mit dem Kenan Yildiz auch nochmal so einen jungen Offensivspieler, der hochinteressant ist. Dort haben Türkei riesen Potenzial, aber so ein bisschen defensiv hat man auch schon während der Quali gesehen.
Es ist nicht an dem gelegen. Georgien hat einfach geil gespielt.
Hey, aber geil also, Spiel, wir sind da nicht mega in die Tiefe, aber können wir, jeder, der das verpasst hat, also denkt hat...
Ja, es ist einfach nur ein Beispiel. Oder? Das ist ja das, was ich geil finde, so einem Turnier. Ich meine, wie oft habe ich das georgische Nationalteam über 90 Minuten schon mal gesehen? Ich glaube noch nie. Wie oft habe ich das türkische gesehen? Ja, vielleicht ein paar Mal andere unten. Aber... Oder wenn die Schweiz gegen die geshootet hat, irgendeine Qualifikation, was komischerweise noch eine Rudelbildung am Schluss geht. Aber das sind so Teams, die siehst du dann und dann denkst, ah, hure geil. Und nachher siehst du sie vielleicht auch wieder jahrelang nicht mehr. Und vielleicht ein Spieler, der das Turnier mega feierst, von dem hörst du nie mehr etwas. Das ist auch ein bisschen gleich. Aber es ist halt so ein bisschen, dass ich persönlich finde die Gruppenphase die geilste Phase in einem,
mega.
In einem Turnier.
Und du hast halt immer drei Spiele, oder? Also fast immer.
Oder zwei.
Schon die erste Enttäuschung.
Es gibt immer drei Spiele.
Ja, oder zwei. Aber an den meisten Tagen hast du drei Spiele. Und ich finde auch, das ist genau die Phase, wo dann auch die Vorberichterstattung mega, mega cool ist, weil du noch erfährst noch ein bisschen etwas über die Länder und so. Und ich suche das mega, mega auf. Also ein Match zum Beispiel, wo du im Vorhinein vielleicht der eine oder andere oder auch ich selber so denkt halt, ja, da musst du vielleicht zwingend schauen, da kann man jetzt noch arbeiten nebendran oder so. Und nachher ist dann der Match viel geiler gewesen. Ukraine-Rumänien, wo die Rumänen haben einfach so ein Power-Fußball gespielt und wirklich zahlreiche hochkarätige Chancen gehabt. Das war ein mega spannender Match, zum schauen, wie die Ukraine
also spannend gespielt haben. Spannend nicht, aber einfach gut.
Spektakulär, oder? Ist vielleicht ja. Das richtige Wort. Ja, weil es einfach... einfach auch mit wirklich guten Distanzschüssen. Eben, es geht auch so ein bisschen da rein, wo du sagst, es verkrüchen sich ja gar keine Mannschaften mehr. Die wollen ja alle kicken, die wollen ja alle kreieren mit dem Ball. Und wenn sie merken, dass der Gegner besser ist, dann sieht aber immerhin das Umschaltspiel immer noch richtig geil aus. Mhm. Also ich finde wirklich, bis auf die Engländer oder den Match der Engländer, ist einfach gar kein Spiel unattraktiv gewesen zum Schauen.
Mhm. Mhm. Das ist schon so. Also ich finde das schon auch cool. Irgendwie hat sich das gewandelt. Wie lange hast du doch gehabt, die kleine Mannschaft, die stand einfach nur hinten rein? Und dann haben sie gesagt, ja, dort ist gesagt worden, es gibt keine Kleine mehr. Und im Endeffekt, mal sind einfach geshootet wie Kleine, die gut verteidigen können. Und wenn halt eine Mannschaft mit 11 Mann hinten reinsteht, oder vielleicht haben sie den Stürmer noch auf der Mittellinie gelassen, sonst mit 10 Mann einfach so 2 Fünferketten und hinter der... Nein, warte, mal 2 Fünferketten. Ist ja gleich.
Es
geht überhaupt nicht auf, was ich erzählen will. Ah,
es
geht echt
drauf. Es sind zwei Podcasts, die wir heute aufnehmen. Es sind ein bisschen nachsichtig.
Ja, vor allem haben wir zwischen drinnen und nachher. Keine Ahnung, wir haben so viel schon geschnürt. Wieso haben wir schon so viel geschnürt? Dann ist nur etwa die Hälfte aufgeteilt. Aber egal. Nein, aber früher haben doch die kleinen Mannschaften einfach hinten reingestanden und dann haben sich die grossen Schwerter. Das gibt es immer noch. Aber viel seltener. Viel häufiger ist es dann so, zumindest in Phasen spielt dann der Kleine gleich auch mit. Und das finde ich eben schon auch noch geil, oder? Dass es dann wirklich so ein bisschen, ich meine, zwischen Schweiz und Schottland hat es auch phasenweise, ich glaube, 70% Ballbesitz oder mehr als 70% Ballbesitz für die Schweiz gewesen. Also die Schotten haben dann schon auch nicht nur immer mega geil mitgespielt. Aber es hat Phasen gegeben, wo sie dann durchaus ihre Offensivbemühungen hatten und so. Und ich finde das schon auch geil, dass es so ein bisschen, eben, es gibt fast keine Mannschaft mehr, die jetzt einfach nur noch hinten reinsteht und sagt, ja komm, mach mal. Und zum Beispiel Georgien ist ja gegen Türkei auch so gestartet, dass die am Anfang sind sehr, sehr defensiv gestanden, gehen 1-0 in den Rückstand, kommen dann eigentlich noch das Abseitsgoal über und dann, ja, nein, jetzt legen wir auch ein bisschen die Sachen mehr nach vorne. Und ich finde das, ja, ich finde das cool.
Ungarn übrigens gestern auch gegen Deutschland. Die haben das, finde ich, taktisch sehr, sehr schlau gemacht. Der Chris Kramer hat das ja mega bemängelt bei den Schotten im Eröffnungsspiel, dass die viel zu passiv gegen Deutschland angegangen sind.
Und gegen die Schweiz sind sie es dann nicht mehr übrigens.
Ja, ja. Aber ich finde jetzt, Ungarn hat genau die richtige Mischung gefunden. Zwischen, weil du kannst ja nicht Deutschland die ganze Dinge hochgehen, anlaufen und pressen. Das wär dilettantisch, wenn da so eine Qualität von Spielern gegenübersteht. Das ist ja völlig klar, dass du ihnen ein bisschen den Ball oder Spieldiktat überlässt. Aber du musst halt die Nadelstiche können setzen, oder? Und merken, vielleicht auch, wo ist die Schwachstelle, oder? Bei ihnen zum Beispiel ein Mittelstädt auf der linken Seite ist defensiv halt, ja, merkst halt einfach, dort geht etwas für den Gegner, oder? Und, gut, haben die Ungarn auch nicht immer ganz perfekt gemacht, aber sie haben, ich finde, sie sind wirklich gestern auch viel, viel besser taktisch parat für das Spiel wie gegen die Schweiz und haben eben zeitweise dann wirklich auch Deutschland in stark in Bedrängnis gebracht. Also auch das eigentlich lobenswert.
Ja, mega, mega. Also darum, ich finde das sehr, sehr cool. Ich habe mich jetzt gerade kurz gefragt, was ist eigentlich die Schweiz, ihre Idee Wetten gegen die Deutschen? Vielleicht können wir noch den Schwenk zu den Schweizer machen, oder?
Ich glaube, jetzt sind wir da wie so ein bisschen, haben wir ein allgemein über das Turnier geguckt. Oder wir könnten so gegen hinten schon noch...
Ich würde schon sagen, ein bisschen über die Schweizer müssen wir, müssen wir schon noch reden. Ich habe jetzt einfach gedacht, hey, du kannst einfach den Chaka Madeckung auf den Kross. Das ist völlig absurd. Gut, dann nimmst du einfach deinen eigenen Spielgestalter mit dem aus dem Spiel. Aber ja, die Frage ist, welcher ist wichtiger fürs Team?
Das ist eigentlich krass, oder? Das ist einfach das Duell zwischen den zwei grössten Mittelfeldstrategen an diesem Turnier, wenn der Xhaka auf den Kroos trifft.
Ja, einmal der Spielertyp sicher, ja. Voll. Es sind ein oder andere, der sonst nicht so schlecht ist im zentralen Mittelfeld. Aber
weißt du, die Qualitäten, die die beiden auszeichnen, sind exakt die gleichen.
Genau, aber es ist wirklich ein sehr ähnlicher Spielertyp. Ja.
Wobei der Kroos halt oft sich im Angriff hinter links abfallen lässt, oder? Und der Xhaka übernimmt dann eher einen offensiveren Part und geht auch ein bisschen häufiger noch in Abschluss, finde ich so.
Ja, und er ist sicher noch ein bisschen zweikampfstärker, Xhaka.
Ist noch jünger.
Ja, das war immer so ein bisschen. Also er ist ja einfach ein bisschen aggressiver ab von der Spielart. Aber es ist schon ein bisschen ähnlicher Spielertyp. Und vor allem für das Team ist er bei genau gleicher Wichtigkeit. Bei genau gleicher Rolle. Einfach der Chef vom Platz, oder?
Das ist eigentlich Xhaka versus Kroos, oder? Das ist einfach eine geile Überschrift. Da ist es eigentlich mega schade, dass das erst jetzt so das ultimative Duell ist.
Ja,
hätte ein paar Kapitel mehr verdient eigentlich.
Wir haben sogar noch diskutiert, wie es das erste Mal ist, wo die in einem wichtigen Pflichtspiel aufeinandertreffen. Ist es übrigens nicht. FC Basel gegen Bayern München in der Champions League Achtelfinale. Dort sind sie zweimal aufeinander getroffen. Du gut mit der Nazi, einfach in der Nations League, aber wirklich auch nicht wichtiger.
Aber dort und ein paar Mal in der Bundesliga. Gewesen,
genau, ein paar Mal in der Bundesliga. Dort sind beide aber noch nicht das, gewesen, wo sie jetzt sind. Oder? Also die haben noch nicht so oft gegeneinander gespielt. Ich glaube, 8 Mal gesamthaft oder so. Und das ist schon... Also auf dieser Bühne haben sie noch nie gegeneinander gespielt. Das ist schon ein spektakulär. Ich muss aber auch sagen, es spricht im Fall nicht so für den Granit. Weil das zeigt, dass er halt in der Champions League nicht so gut
nicht so ist.
Aber ja.
Hat das zerreißt ein bisschen das Herz. Du weißt, ich bin ja eher auf der Seite von Deutschland, auch gegen die Schweizer Nazi. Da muss ich ganz,
ganz
transparent.
Nein, das finde ich absolute Schweinerei. Und ich, also ich rede mit dir dann eigentlich einfach jetzt, ab jetzt oder nicht mehr.
Aber meine Euphorie für die Länder oder die Nationalmannschaften hält sich eigentlich so grundsätzlich in Grenzen. Ich habe viel mehr Freude einfach auch an den Spielern. Und darum bin ich glaube, das kann man so sagen, ich bin ein grosser Granit Xhaka-Fan. Oder? Einfach von dem, was er ausstrahlt und was er geschaffen hat für die Schweiz. Er steht für mich für so vieles, für die Vielfältigkeit von dem Land. Und wenn man auch weiss, was er alles hat müssen für Widerstände irgendwie aushalten, oftmals auch zu Unrecht, wie ich finde. Ich mag ihn einfach mega und gönne ihm auch den maximalen Erfolg. Und auf der anderen Seite, beim Kroos ist es irgendwie halt auch ein bisschen so. Darum weiss ich jetzt wirklich, bin dann schon ein bisschen, also muss dann auch kein Tränchen verdrücken, wenn die Deutschen jetzt würden die Federn lassen gegen die Schweiz.
Also hoffentlich nicht. Ey. Was soll jetzt das?
Aber wegen dem Granit.
Ja, okay. Ich würde gerne noch den anderen reden mit albanischen Wurzeln, der wieder einfach...
Geschert an.
Hey, meine Güte. Hey. Der spielt 90 Minuten nicht gegen Ungarn, hockt auf dem Bänkchen, beziehungsweise wärmt sich ein bisschen ein. Nachher kommt er in die Startelf und... Ich meine, sonst spielt er, abgesehen von dem, macht er jetzt nicht ein riesen Spiel. Er hat eigentlich gar keinen Einfluss aufs Spiel. Aber dann kommt er in so einer Situation am Ball. Jeder andere auf diesem Planeten nimmt den Ball an und versucht dann irgendwie eine lange Ecke zu schieben oder so. Und er hat dann einfach direkt... Ich denke noch, wieso in aller Welt nimmst du das direkt? Er hat nicht direkt, einfach ins Kribbeli und so perfekt. Das kann nur der Cera mit seinem linken Fuß. Und das ist schon...
Ja, und
krass, wirklich krass.
Er schneidet den Ball ja noch an. Der ist ja richtig mit Trall, weißt du? Also, der dreht sich ja noch gegen raus. Das ist technisch perfekt.
Es ist so geil. Und er hat jetzt einfach seit der WM 14 jedem Turnier ein Traumgoal dabei. Es ist so. Oder zum. Nicht jeder, es ist unbedingt ein absolutes Traumgoal, aber mehrere. Also ein paar Traumgoal dabei. Und das ist. so absurd. Das ist, also, Cheran Shakir, ich habe jetzt in einem deutschen Podcast gehört, der taucht alle zwei Jahre an einem Turnier auf. Und zwischenzeitlich vergisst man, dass es den gibt. Und der ist irgendwo im Clubfußball, und jetzt ist es gerade bei Chicago Fire, aber eigentlich vergisst man, dass der existiert. Jetzt außerhalb von der Schweiz natürlich. In der Schweiz wissen wir natürlich, dass es nicht geht, aber ich glaube, so im internationalen Fußball ist es, ja, Shakiri shootet dann noch. Dann kommt wieder ein Turnier und macht wieder ein Traum, wo du denkst, ah ja, der shootet noch. So geil.
Krass. Das ist, vor allem ist es eben nicht nur Können, sondern es ist auch Kopfsache. Der Typ weiss einfach, dass er stark wird, dass er einen Glanzmoment wird haben an einem Turnier. Der weiss das.
Ja gut, er hat es auch immer gehabt.
Ja, natürlich. Aber irgendwann musst du das ja mal starten, oder? Also, und
weißt du, wie er es gestartet hat? Honduras, 3er-Pack.
Ah, stimmt.
WM14.
Das ist krass.
Er hat einfach alleine Honduras abgeschossen. Dort hat er nämlich auch das 1 oder 2 von denen gewonnen. Das war richtig, richtig schön.
Ja, also es ist, das Lustige ist aber gestern auch, mein erster Gedanke war so, weißt du, weil du vorher gesagt hast, so, warum nimmt er den direkt? Ja, er hat wahrscheinlich auch einfach eingesehen, dass wenn er den Ball annimmt,
dann muss er noch weg.
Ja, dann muss er rennen. Und dann wird er abgelaufen, 100%. Es gibt auch eine Möglichkeit. Ich hau das Ding jetzt direkt rein. Und sonst wird aus dem Fehlpass vom Gegner wird keine gefährliche Torschance.
Ja, aber eigentlich ist die Chance ja sehr gross, wenn du sie annimmst. Aber eben, er hat
die Überzeugung. Er hat doch den Speed nicht mehr, um dort... Vielleicht hat ihm doch den Dings die Meter abgelaufen.
Aber jeder andere... Also ich sage dir, was der Ruben Vargas und Dan Doi gemacht haben. Ich finde das beides coole Spielertypen, aber ich sage, die hätten den Ball angenommen.
Ja.
Hätten gewartet, bis der Verteidiger aufschlüsst. Dann hat er zu hoch gemacht und hat er geglänzt. Knapp auf dem Goal vorbei.
Absolut.
Das ist so die Aktion. Also,
er
geht ja nie rein.
Möglicherweise wäre im Schweizer Sektor noch gleich irgendwo noch am Becher schon in der Luft oben gewesen, weil er irgendein Glück hat, dann geht er noch rein.
Hey, ich bin im Public Viewing, das Spiel schauen. Also meine Haare hat nachher nach Bier geschmeckt. Nicht ein bisschen. Und ich habe wirklich mehrere Biertuschen bekommen. Bei jedem Abseits-Goal sind wieder Bier rumgeflogen. Und das ist irgendwie im Public Viewing zu Luzern. Also, ja, im Stadion hat es auch ein bisschen so ausgesehen. Fast noch ein bisschen mehr.
Hey, ja, krass. Ja, eines nach dem Doi und eines nach dem Bolo. Das war wirklich en masse Bier in der Luft gesehen. Ja. Public Viewing nach einem 1-1 gegen Schottland, wenn du so heimkommst und zuerst dich mal musst abduschen, fragst du jetzt schon auch so, come on, es ist nur 1-1 gegen Schottland, ja. Wenn man wenigstens gewonnen hat. Oder?
Aber es ist ja gleich schön, also irgendwie.
Wenn wir vielleicht mal darüber reden, über die Entwicklung von der Schweiz, also wir hatten ja den ersten Match gegen Ungarn. Wir müssen ja nicht mega ins Detail. Grosse Gewinner Murat Yakin, wenn er halt auf einen Michel Ebischer setzt, auf links aussen als Schinnenspieler. Wobei, so ein richtiger Schinnenspieler ist ja dann gar nicht.
Nein, das ist aber das Geile. Also, das finde ich wirklich. Wir haben hier im Podcast auch schon gegen Muri gehatet. Wir sind jetzt nicht die ganz grössten Murat Yakin-Fan auf dem ganzen Planeten. Da gibt es andere, die super supporten den mehr. Aber das ist taktisch. Huresmann gewesen. Der Michel Ebischer eigentlich als Linksmittelfeldspieler, aber im Endeffekt spielt er eher im Zentrum. Aber es ist taktisch hure variabel. Es ist für die Gegner mega, mega schwierig ausrechenbar. Also du hast als... Ich stelle mir jetzt einfach vor, wie es als gegnerischer Spieler ist. Du hast immer einen anderen Gegner. Also weißt, dann... Keine Ahnung, wenn jetzt... Bist du irgendwie rechter Mittelfeldspieler, hast du am Anfang den Michel Ebischer oder rechte Nussverteilung kann ich, ist Michel Ebischer als die Gegenspieler. Aber irgendwann zieht er mit rein, ist nachher dort und eigentlich müsste dann wieder der Achter oder so für das zuständig sein. Und dann, also das sorgt mega für Unruhe auch beim Gegner, wenn halt die ganze Zeit variabel die ein Positionen wechseln. Das machen sie schon recht gut. Und das ist ja auch so etwas, was ja auch viele Top-Teams machen, oder? Dass dann eben gar nicht immer so... Es ist ein bisschen asymmetrisch, es ist ein bisschen... halt effektiv den Stärken von diesen Spielern entgegenkommen, oder? Und ich meine, Michel Ebischer bringt mehr in der Mitte als auf dem Flügel. Aber gleichzeitig hast du halt in der Mitte auch schon andere, die dort etwas können, die du eigentlich auch spielen lassen. Und darum mega, mega cool gemacht eigentlich, dass man auf ihn so setzt.
Ja, absolut. Und das geht dann, voll auf. Ja.
Es ist mega aufgegangen. Und ich finde auch im zweiten Match übrigens, also gegen Schottland, Michel Aub ist ja tiptop ein Auftritt. Kannst du gar nicht sagen, habe ich gut gefunden.
Was der für Ball in die Schnittstelle spielt. Mhm. Also ist ein bisschen die Schweizer Version vom... Okay, ja, jetzt haben wir geschaut.
Nein, das ist sicher nicht die Schweizer Version vom Toni Kroos.
Aber das macht auch der Kroos bei Deutschland. Weißt du, so die geniale... Also der Aubischer spielt momentan offensiv wirklich ganz, ganz geile Dinge.
Er spielt sehr, sehr geile Ball. Und ich finde ihn wirklich sehr spannend. Und ich finde es auch spannend, geil, im ersten Match setzt er auf der Dua im Sturm. Wer hat mit dem gerechnet? Ich meine,
also nicht einmal er selber.
Nein, niemand. Aber nachher schießt er das Goal. Im zweiten Match hockt er 90 Minuten aus. Wahrscheinlich auch okay. Wahrscheinlich zu easy für ihn. Ich meine, es ist ja erstes Mal, dass er überhaupt dabei ist und dass er überhaupt nachher sogar noch das Goal kann schiessen. Aber dort hat er wirklich, also muss man sagen, also bis jetzt. Und dann, eben, nachher durfte Sheran Shaqiri spielen, macht auch das Goal. Also die Personalentscheide waren auch sehr gut. Ob jetzt das nur von Muri auskommt oder nicht, wir haben da vorhin im Vorgespräch da diskutiert, ob der Contini auch noch so ein bisschen, vielleicht er da ist mit der guten Idee, ich weiß es nicht. Aber wäre ja auch legitim, wenn der Assistent die gute Idee hat.
Es ist einmal auffällig, was taktisch nochmal geht, seit der Contini um ist.
Mhm.
Ob es jetzt mit dem Contini zu tun oder nicht, sei jedem selber überlassen, was er dort denkt. Aber ich halte den Contini für einen sehr guten Trainer und einen, der sicher auch den einen oder anderen taktischen Kniff im Repertoire hat.
Ja, zumal irgendwie habe ich das Gefühl, Murat Yakin taktisch. Ich habe noch nie, das sind ja jetzt gerade taktische Variabilität im Offensivspiel, im Spiel mit dem Ball. Und ich habe Murat Yakin Teams nie so wahrgenommen, dass die einen Plan haben, was sie offensiv machen. Also nicht, dass sie keinen haben, aber, aber nicht, also weißt du, Pep Guardiola zum Beispiel, dann
nein,
seine Teams
haben über extrem... 4-4-2, Muri.
Genau, aber Pep Guardiola zum Beispiel, dann seine Mannschaft einen extrem grossen Plan, was mit dem Ball geht, oder? Und das haben viele, viele andere Trainer haben jetzt das weniger und ich glaube, das ist auch das weniger Wichtige. Das Wichtigere ist erst einmal, dass defensiv die Abläufe passen. Und der Murat Yakin ist schon immer ein bisschen für das gestanden. Seine defensiv Abläufe, die funktionieren und, und. Und jetzt stellt man auf die Dreierabwehr um. Und eben mit so flexiblen Spielern, wie mit einem Aebischer als Paradebeispiel, aber auch mit dem Dan Doy, Ruben Vargas, die sind ja eigentlich ein bisschen überall gewesen. Jaren Shaqiri war auch so ein bisschen freigeistig irgendwo gewesen, wo er gerade war. Und ich habe das Gefühl, das ist wieso. Und das ist aber nicht einfach nur, er ist jetzt nicht, wo er gerade ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass der Plan dahinter ist. Und irgendwie, der Mut ist nie für das gestanden. Darum spannend. Aber ich finde es cool. Ich finde es super. Und wenn der Giorgio Contini dann seinen Anteil hat, dann Hut ab. Also der Typ kann etwas.
Absolut. Und soll jetzt eigentlich so tönen, als ob der Muri da keinen Verdienst hat. Ich finde, am Schluss muss man auch sagen, er und der Contini kennen sich schon lange. Ich glaube, sie haben mindestens auch schon zusammen geschafft als Trainer und Assistenztrainer irgendwo im Clubfußball. Frage mich nicht genau wo.
Ist das echt so zusammen gewesen?
Ja, das könnte sein. Irgendwo haben sie schon mal zusammen geschafft. Und sie verstehen sich ja wahrscheinlich auch gut und wenn sie sich gut ergänzen, ist das auch ein guter Entscheid von Muri in dazu zu holen. Von dem her gesehen kommt der Muri auch verdient Lorbeeren über. Ich habe auch ein bisschen auf ich habe einfach beim ersten Spiel dann auch Freude gehabt, dass Muri das ein bisschen gelungen ist, weil ich finde, er hätte einfach auch vor dem Turnier hätte er wieder müssen Shit fressen und da geht es jetzt nicht. Ja, du hast einen Einwand.
Ja, es war tatsächlich zu zehn gewesen.
Okay, genau. Ich habe einfach ein bisschen gefunden, klar, die Schweiz hat keine gute Quali gespielt gehabt, das wissen wir alle. Aber halt das vor einem Turnier nachher. Was war das? Umfrage, Nazi-Trainer, was waren es? 27%, die gefunden haben, der Muri sei noch der richtige Trainer.
25, glaube ich sogar.
Oder 25.
Und in der Westschweiz sind es sogar nur 20.
Ja. Hey, was soll das? Also, weißt, der Verband hat ganz klar gesagt, wir gehen jetzt mit dem Muri ins Rennen.
Ja, aber ich finde es im Fall, Also was soll das? Ich meine, dass so eine Umfrage gemacht wird, kann man ja mal machen. Ich finde, das ist ein bisschen die sinnvollere Umfrage, als die aus Deutschland geht. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, jetzt haben wir schon eingegangen beim letzten Podcast. Aber dass man so eine Umfrage macht, ja, why not? Und ich meine, wir haben hier im Podcast auch gesagt, ja, ist wahrscheinlich nicht mehr richtig. Und der SV hat sich dann dafür ausgesprochen. Aber das heisst ja nicht, dass beim Volk wegen dem die Stimmung muss ändern, oder? Und ich glaube, die hat jetzt aber geändert. Und ich glaube, der Muri, ja, der, ich glaube, dem ist das auch egal.
Also, ob es mir egal ist, weiß ich nicht, aber Cool Face hat er auf jeden Fall. Also, so ja, Cool Face, das ist schon Muri-like. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch einer ist, der gerne Bestätigung bekommt. Ich habe einfach, weißt du, ja, wir haben uns auch schon gegen den, oder wir haben auch schon den Muri ein bisschen angekreidet, klar. Aber einfach halt kurz vor so einem Turnier, wo ja wie klar ist, mit die Mannschaft wird mit dem Trainer ins Turnier gehen. Ja, dann stärkt doch denen den Rücken. Es ist doch sensationell, dass die Schweiz wieder mal an einer Endrunde kann dabei sein kann. Ein kleines Land,
das ist ja
dass man einigermaßen eine okay Rolle wird spielen und ins Achtelfinal wird kommen, ist ja eigentlich auch schon fast erwartbar gewesen. Also ich habe jetzt einmal niemanden kennt, oder niemand von niemandem gehört schon im Vorhinein, dass er sagt, nein, die Schweiz geht in der Gruppenphase schon raus. Also, ja. Ja,
ich habe gesagt, es wird knapp und vielleicht der Achtelfinale, vielleicht Gruppenphase. Okay. Ich bin eher so ein bisschen
ja, aber
pessimistisch gewesen, aber
ja, ich weiß nicht. Ich finde, das hätte er dann am Schluss schon auch nicht verdient. Und ganz ehrlich, jetzt einfach erste Eindruck vom Turnier plus wenn man sieht, wie die Rumänen gerade shooten.
Ja. Vielleicht sind die besser gewesen, als wir gemeint haben. Dass
die Schweizer Quali dann vielleicht sich doch hätte hinter den Rumänen müssen anstellen müssen, hat nicht nur damit zu tun, dass die Schweiz einfach nicht auf der Höhe gewesen sind, sondern weil die Rumänen einfach auch richtig guten Fußball spielen. Also, die Quali ist ja sonst nicht gut gewesen, aber
Naja, es sind dann doch auch noch grosse Fußballnationen wie Kosovo und Andorra in dieser Gruppe.
Okay. Wie es Russland gegeben hat, oder?
Genau, ja.
Nein, aber es, ja, ich verstehe nicht ganz, dass der Muri da direkt vor einem Turnier dann in so einer Umfrage schon fast wieder angezählt wird. Und bin dann sehr froh gewesen, ist ihm das gelungen, da dann, seine Haters ein bisschen eins auszuwischen.
Ja, ich mag es ihm gerne. Und ich finde, aber glaube, also der erste Match gegen Ungarn ist richtig geil. Ich sage die erste Hälfte von der Schweizer Nazi. Ich weiß im Fall nicht, ob das die beste Hälfte war, die ich je von einer Schweizer Nationalmannschaft gesehen habe. Ich glaube es schon. Ich weiß gerade nicht, welche Hälfte besser gewesen sein sollte. Von der Schweizer, vor allem in der Art und Weise, wie man auftritt und so weiter. Also weißt du, dass man gegen gute Gegner mal gut aussieht und so, ja, das hat es auch schon gegeben. Natürlich ist Frankreich, die Aufholjagd dort, kannst du vielleicht auch sagen, ist eine sehr gute Hälfte, aber es ist auch nicht von A bis Z und. Aber dort ist wirklich die Hälfte, ist wirklich einfach gut gewesen. Die zweite Hälfte ist schon nicht mehr so gut gewesen und jetzt die beiden Halbzeiten gegen Schottland sind jetzt auch mehr so okay und man nimmt halt den Punkt, weil man weiss, man ist jetzt mit dem eigentlich schon weiter. Voll easy. Aber ich bin jetzt auch gespannt, also weißt du, es kann auch es ist schon auch nicht alles Gold, das glänzt bei den Schweizer. Und ich glaube, es kann schon auch immer noch anders rauskommen. Ich will jetzt nicht der Pessimist sein, in einer eigentlich guten Ausgangslage und so, klar. Aber ich sage, wenn man jetzt Gruppe 2 bist und dann hast du gegen Italien oder ich weiss nicht, wer denn dort in der Gruppe 2 wird, das ist Kroatien oder so. Ich sage jetzt noch nicht, Hand ins Feuer, ja, die schlimmer. Also so überzeugt hat es mich noch nicht. Oder, ich meine, klar, vielleicht hat man eine Chance gegen Deutschland und gewinnt das Spiel. Fände ich natürlich sehr, sehr cool. Und ich glaube, es wäre auch nicht so unwichtig, weil du hättest einfach einen Gegner im Achtelfinale.
Hey, ist nicht das realistische Szenario, dass die Schweiz auf Spanien trifft? Weil Spanien Erste wird tendenziell und die Schweiz Zweite.
Nein, wenn du Zweite wirst, sprichst du auf einen Zweiten in dieser Gruppe. Weil sie ja die Gruppe Dritte hat und so. Also ich glaube, Spanien trifft auf eine Gruppe Dritte.
Da könnten es Italiener sein.
Darum könnten es eben die Italiener sein oder Kroaten. Wäre jetzt so eine mögliche Überlegung, oder, wo Gruppe Zweite wird werden. Aber ich komme eh nicht raus. Und das mit einer Gruppe Dritte, wer jetzt die genau trifft, das ist eh nochmal so ein komisches Ding. Weißt, ich glaube, wenn du Gruppensieger wirst jetzt als Schweiz, triffst du auf irgendeine Gruppe Dritte. Aber es ist glaube ich auch nicht klar, welche. Es ist so ein bisschen, ja, weiss es, darum komme ich auch nicht so ganz raus.
Am Schluss ist doch eh nochmal, ja, ab Kaurum die. Es gibt ein paar Teams, die nicht watch. Die Spanier wären da so eins, wo ich.
Nein, die watch nicht.
Nein.
Obwohl, der letzte EM, muss man sagen, Viertelfinal, Die Schweiz hat sehr gute Fallen gemacht. Den Match könntest du auch gewinnen.
Die scheiß rote Karte gegen den Freuler, ja. Die regt mich immer noch auf.
Ja. Das war nie im Leben rot.
Nein.
Also ganz ehrlich, der Silvan Widmer gegen Ungarn in den 5. Minuten, also ich weiß nicht genau, wann es war, aber das ist für mich mehr rot. Also ist es auch nicht. Nicht, dass jetzt alle mit Hate-Kommentaren kommen. Für mich ist es auch kein rot, aber viel mehr rot als das, was der Freuler gemacht hat.
Ja.
Also, keine Ahnung.
Das habe ich im Nachhinein, eben klar, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass man dann dramatisch im Penaltyschießen verloren hat, aber einfach, ich hätte mir dort irgendwie mehr Aufstände erhofft oder erwartet, dass...
Das ist nie auch rot.
Nein,
aber bist du auch gleich bis ins Penaltyschießen gekommen? Sprich, du hättest immer noch gewinnen können, so.
Das ist schon krass. Also, dass es dann eben gleich noch geschafft haben. Zeigt eigentlich, wie gut der Drive dort von der Nationalmannschaft war. Und mit der vollen Anzahl Spieler wäre vielleicht sogar ein Sieg drin gelegen in der Verlängerung oder regulären Spielzeit. Wer weiß. Nein, aber zurück in die Gegenwart. Ja, ich glaube, ich gebe dir da recht. Es ist nicht, es ist auch nicht alles gut. Ich finde sinnbildlich momentan, du hast die Namen schon genannt, oder? Ruben Vargas, Dänen Doi, die spielen ja geil. Die spielen mit Zug, mit Technik, die gehen in die 1-1-Situationen. Aber wenn es halt um den Abschluss geht oder irgendwie mal noch einen Killerpass spielen, ist ja schwierig.
Also vor allem, Dänen Doi muss jetzt ehrlicherweise ein bisschen zugeben, ich habe jetzt zu wenig Bologna gesehen, um es wirklich abschließend beurteilen. Beim Ruben Vargas ist, ich habe es einmal in einem deutschen Podcast irgendwie gehört, dann haben sie ein Spiel analysiert und haben sie gesagt, hey, der hat, beim Ruben Vargas schaust du immer zu, denkst du, oh, der hat eigentlich alles.
Mhm.
Und nachher schaust du so, ah was, der hat schon so viel Bundesliga gespielt, keine Ahnung, 150 oder was er immer hat, irgendwie 5 Goal und 7 Assists oder so. Also so gefühlt kommt es so vor, ich weiß nicht, wie es schon genau ist, aber so auf diesem Niveau. Und du bist einfach so, hey, was kann das sein? Und das ist der Nazi. Ist doch auch so.
Mhm.
Also der hat doch keine gute Statistik. Und das ist eben nicht von ungefähr, weil es ist tatsächlich so, dass der letzte Pass meistens nicht ankommt. Es ist tatsächlich so, dass der Johnson ist eigentlich gut. Eigentlich macht er viel richtig, aber er macht er halt das Goal gleich nicht. Und das ist, ja, beim Dan Doi ist ein bisschen ein ähnlicher Spielertyp. Ich muss aber sagen, ich finde, der macht es sehr, sehr gut in diesem Turnier. Ist jetzt für mich auch von diesen beiden, ich sage jetzt, Ruben Vargas ist mit mehr Vorschusslorbeeren in das Turnier rein. Und für mich ist jetzt Dan Doi eigentlich der sich bis jetzt besser geschlagen hat.
Ist ja noch 2 Jahre jünger, Dan Doi, muss man vielleicht noch sagen.
Genau. Ich habe übrigens mit ihm mal ein sehr, ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert, aber ich habe mit ihm ein französisches Telefoninterview gehabt.
Du hast Französisch?
Ein bisschen. Ich war aber schon ein bisschen überfordert gewesen, weil es ist wirklich einfach per Telefon gewesen. Und er kann halt wirklich nichts anders. Also vielleicht inzwischen. Vielleicht hat er etwas gelernt. Vielleicht kann er nicht so Italienisch. Vielleicht hat er in der Nazi noch ein bisschen Deutsch gelernt. Ich weiß es nicht. Also ich frage mich auch, wie der mit Murat Yakin redet. Also da brauchst du wahrscheinlich einen Dolmetsch dazwischen. Aber dort war ja noch U21 Nazi. Da habe ich mal ein paar drüber hingeschrieben. Und da haben wir das Telefon gemacht. Aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, den ich sagen wollte. Er ist irgendwie, er ist noch jünger. Er hat gute Veranlagung. Wobei ich habe mit Ruben Vargas das Gefühl, er ist gleich weit wie vor 2 Jahren. Also kommt auch darauf an, was du in diesen 2 Jahren machst.
Ich glaube, er hat schon an Durchschlagskraft ein bisschen zulegen vom Eindruck her. Aber ja, eben, schlussendlich, damit dann wirklich deine Fähigkeiten auch irgendwie kannst, untermauern kannst, musst du auch einfach gefährlich im Abschluss sein. Und dort, wieso lachst du jetzt?
Untermauern. Untermauern.
Ja, es ist wie so. Ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Vergleich ist, aber ja, er ist schon gefühlt wie so ein Ferrari, der nur mit 100 fährt oder so.
Irgendwie schon. Du hast einfach das Gefühl, so, wäre eigentlich auch mehr möglich. Aber,
und er ist halt doch schon 25, oder? Und darum auch der Vergleich mit denen Doi, wo er 23 ist, wo du kannst sagen, ja, also klar, der Ruben kann noch dazu lernen, oder? Aber es wäre langsam schon Zeit, um...
Er ist langsam halt nicht mehr nur das Talent.
Um beim Auto bleiben, um die PS auf den Rasen zu bringen.
Ja, und aber... Er ist halt langsam wirklich nicht mehr nur Talent. Ich kann das auch gar nicht, wenn ich es Ruben Vargas-Bashing mache, überhaupt nicht. Ich finde, der Ruben kommt eh aus dem schönsten Dorf vom ganzen Planet. Und ja, also
viel Liebe da. Und man muss ja sagen, es gehört ja auch zu den auffälligen Akteuren.
Ja,
also
natürlich.
In der Mannschaft.
Also. Genau, und es ist ja völlig zu Recht, dass sie spielen. Yeah. Aber bei ihnen ist wirklich so, würdest du sagen, okay, die Aktion mit Shaqiri, wahrscheinlich würden sie sich auf rechts überlegen und eben noch einen Haken machen und knapp drauf vorbeischlänzen. Was die Aktion würde geil aussehen. Mhm. Sie haben ja beide so Schlänzeraktionen gehabt, wo du sagst, hey, geiles 1-1, geiler Übersteiger, dann irgendwie ausser ist am Gegner vorbei und nachher geschlänzt und knapp am Goal vorbei. Es sieht ja gut aus, es ist eine gute Aktion, aber es ist halt schlussendlich dann auch kein Goal, oder? Und ich habe das Gefühl, es ist bei weitem ein bisschen das. Aber ja, ich finde es ja spannend. Ich meine, sie zwei, die machen es gut. Und dann hast du einfach einen Stürmer von AC Milan, 90 Minuten vom Bänkli, wo eigentlich das Gefühl hast, der könnte noch mehr als die zwei. Und das spricht schon einfach nicht für den Nuaka vor, dass ein Spieler von Ludogorets Razgrad im ersten Spiel in der Startaufstellung steht, ein Goal schießt. Also die Nomination absolut gerechtfertigt und du als Nuaka vor, hockst einfach draussen und denkst so, pff, wo bin ich jetzt eigentlich genau falsch abgebogen in meiner Karriere? Was habe ich jetzt genau falsch gemacht? Weil vermissen tut man ihn ja auch nicht. Er ist einfach nicht dabei.
Mhm. Und die Leistung hat nicht gepasst, oder? In den Testspielen.
Genau, darum vermisst man ihn ja nicht, weil man weiß ja, der hat ja nie gut gespielt.
Mhm. Ja, also ich weiß, wo er zuletzt gut gespielt hat, bei RB Salzburg. Ja, ja ist so. Halt. Und halt bei AC Milan zuletzt viel auf der Bank. Und wir müssen noch über einen anderen Stürmer reden. Also der Bre Embolo.
Der Bre Embolo.
Der Bre Embolo. Der hat nicht nur seine Uhren verloren, sondern auch seine, was ist es gsi, Kniemanschette?
Nein, Oberschenkel.
Oberschenkel, so eine Kompression, so eine Oberschenkelkompression. Bei seinem Sprint und haut das erste Goal halt so rein, wie man sie rein muss machen, wenn man Bre Embolo heisst.
Ja, und er hat ja gegen Schottland das wieder. Also klar, er muss einfach heissen, wieder offside, aber er schiebt einen Hurengeier rein.
Ja,
also,
kann er einfach.
Der schiebt ihn einfach rein. So eine abzockte Ding und ich glaube, der kommt jetzt wahrscheinlich kommt jetzt in die Startaufstellung rein. Und dann macht das Schweizer Spiel halt auch noch spannend.
Das finde ich ein bisschen schade. Dass sie gestern der Rainer-Maria Salzgeber hat jetzt leider Muri ein bisschen aus dem Maul rausgezogen.
Mhm.
Aber so quasi, ja, aber spielt eh von Anfang an gegen Deutschland. Und
ja, es ist halt ein bisschen dumm. Ich habe ihn gefragt, weil der Murat Yakin lebt jetzt ein bisschen davon, dass er immer Überraschungsmomente reinbringt, oder? Mhm. Und gleichzeitig will man ja als Journalist einmal herausfinden, was es ist. Und das ist halt schon auch. Ja, also ich habe mich bei den ganzen Debatten auch schon im Vorfeld jetzt von dem Spiel, wo immer alle gefragt haben, ja, spielt der Scheck, spielt er nicht. Dann hockt der Hakan Yakin im SRF-Studio rein und wird gefragt, du weißt sicher, wer spielt, oder? Also dass die Brüder hat es dir sicher verraten. Und du siehst am Hakan an, ja, er weiß es. Und du bist aber einfach so. Eigentlich sollten die Medien dann gleich. Also, ist ja eigentlich easy, wenn der Muri oder irgendjemand, also wenn man das quasi sagt, hey, look, nur dass ihr es wisst, der Scheck spielt, aber bitte tun es nicht verbreiten, weil eigentlich ist ja das richtig blöd. Wenn jetzt du den Deutschen schon mal erzählst, in allen Zeitungen schreibst, ja, übrigens, bei uns spielt der Preembolo und dann ist taktisch vielleicht ein bisschen anders, stehen. Also weißt du,
und vor allem,
gut, ist die Deutschen wirklich, wissen ja auch, also die können ja auch
aber überlegen, dass der vielleicht kann spielen. Situation, aber ja, aber look, eigentlich ist doch jetzt schon die Situation, der Embolo hat zweimal Teileinsätze gehabt.
Mhm.
Klar, jetzt gestern noch ein bisschen mehr gespielt gegen die Schotten. Aber nach so einer Verletzung weißt du echt nicht, wo der vom Fitnessstand her sich bewegt oder ob das dann wirklich schon für 90 Minuten lang
ist.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst.
Nein, das ist ja der Punkt. Darum ist es ja jetzt super.
Oder für 45 Minuten,
ja, aber weißt, ist, für ja, aber so. Darum ist es super, gegen Deutschland bringst du ihn von Anfang an, wenn er sich gut fühlt, wenn alle ja gut sind, so, bringst du ihn von Anfang an. Und wenn er in der Pause platt ist, dann machst du einen Wechsel. Oder in der 50. oder 60. ist doch gleich. Und dann weißt du, okay, so lange kann er. Gut. Und dann überlegst du für das Achtelfinale, okay, wenn wir ihn von Anfang an. Und wenn in der Form, wo er dann halt ist. Und vielleicht kann er halt in einem Achtelfinale nur 70 Minuten. Es geht vielleicht in die Verlängerung. Oder sagen wir, hey, wir bringen ihn in der 60. Und dann kann er eine Stunde lang vielleicht poweren, sogar wenn es in die Verlängerung geht. Oder?
Ich kann euch nur damit sagen, dass da, wo jetzt quasi in den Medien aufgearbeitet worden ist, Punkto Embolo, hilft den Deutschen wahrscheinlich schon, um sich ungefähr ein Bild zu machen, wie die Startaufstellung der Schweizer aussehen wird.
Das glaube ich eben auch.
Das hat jetzt wirklich Impact gehabt, weil der Murio auch schon eigentlich von sich selber aus verraten hat, oder? Dass man den Embolo an die Startelf möchte herführen. Das hat er gestern im Interview auch so gesagt. Und,
aber weißt du, der Julian Nagelsmann und sein Staff, die sind ja nicht blöd. Und die kennen den Breel Embolo. Der hat lange in Deutschland gespielt. Also die wissen ja schon, okay, der Breel Embolo ist ja eigentlich der beste Stürmer, den die Schweiz hat. Das wissen sie. Und die wissen auch, dass es eigentlich nicht der Stürmer von Ludo Rass gerade ist, wo der beste Schweizer Stürmer ist. Also die können ja auch recht nacken, wenn der Embolo weiter spielt, wahrscheinlich der Embolo und nicht der Dua. Und wahrscheinlich auch nicht den Doi als Mittelstürmer, wo ich bin eh lustig, weil den Doi war der Quali in der Testspiel irgendwie Linksverteidiger und jetzt ist er Mittelstürmer. Also das ist schon noch eine spannende Entwicklung. Ich glaube, auf dem Flügel ist er am besten aufgekommen, muss man sagen.
Finde ich.
Darum ist ja wie... Aber ich frage mich halt so ein bisschen, was machst du mit dem Scheck? Weil... Eben, nachher hat er wieder seinen magischen Moment. Klar, ich glaube, gegen Deutschland wird er wahrscheinlich jetzt ausrotiert. Aber auch im Achtelfinal stellst du dann irgendwie einen Scheck auf, weil du weißt, schlussendlich sorgt er gleich wieder für die Magie, auch wenn er sonst vielleicht nicht so viel bringt. Und wenn du das machst, müsstest du fast einen vom Duo Vargas und Doi opfern, was du aber nicht willst, weil die auch extrem viel laufen. Eben, wir haben jetzt vorhin ein bisschen gewitzelt über die Chancenauswertung, aber die machen extrem viel für das Spiel. Und viel, viel mehr als der Scheck. Also es ist so... Ja, ist schwierig.
Ich würde den Scheck nicht gegen umschaltstarke Teams bringen.
Mhm.
Klar, gestern hatte er auch einen guten Umschaltmoment.
Ja, aber tendenziell spielst du jetzt nur noch gegen nominell bessere Teams. Also bessere nicht unbedingt, aber solche, die quasi jetzt mehr Ball besitzen, wenn das Schweizer.
Die könnte man ihm bringen.
Weil er dann aus der eigenen Platzhälfte kann er Spurt reissen kann, oder was? Weil dann will ich den Vargas und den Neu.
Ja,
weil die gewinnen jedes Laufduell.
Ich habe gedacht, dann richtet er gegen den Ball vielleicht weniger Schaden an.
Ja, okay. Aber weißt du, wenn du jetzt sagst, also klar, die Schweiz setzt ja ein, nur auf Konter, gegen Deutschland nicht. Und gegen Italien oder wer es auch immer im Achtelfinale dann wäre, nicht. Aber grundsätzlich ist die Situation vielleicht so, dass der Gegner vielleicht mehr als 50% Ball zu setzen hat. Du stehst mehr hinter dem Ball, hast weniger den Ball in der eigenen Reihe. Und dann eben, musst du zum einen mehr gegen den Ball schaffen und zum anderen musst du schneller können umschalten. Das ist jetzt beides nicht das, was ich jetzt im Scheck würde das Paradedisziplin sehen. Aber eben, im Endeffekt, nachher aber macht er gleich wieder, der macht nachher das Goal gegen Deutschland oder im Achtelfinale. Aber
gut, schlussendlich müssen wir auch einsichtig sein.
Mhm.
Das Spiel gegen Ungarn war ganz klar besser. Es spricht einfach auch dafür, dass man, wenn es hart auf hart kommt, eher auf diese Variante geht.
Stimmt.
Wie auf das gegen Schottland. Weil du eben, ich glaube, wir haben es mehrmals angesprochen, aber nie ganz ausgeführt. Es ist halt gestern nicht über die ganzen 90 Minuten eine saubere Leistung von der Schweiz. Also die Schotten haben mit einer B-Mannschaft, muss man sagen, und in einer wirklich, wirklich schwachen Form. Ich weiß nicht, wenn die jetzt letztes irgendwie ein Spiel gewonnen haben, aber also auch in der Quali und so, die haben eine riesige Krise gehabt jetzt in diesem Jahr. Dass die dann die Schweiz so, also weißt schon, fast an die Wand spielen, phasenweise, schon nicht so gut.
Weißt du, wer offiziell Man of the Match geworden ist? Es ist ein Schweizer.
Der Scher.
Wäre auch möglich. Der hat übrigens mit gebrochener Nase gespielt.
Ah, was?
Ja, gute Besserung. Er hat offenbar mit gebrochener Nase gespielt und hat durchgespielt. Also.
Ich kann vielleicht noch ein paar Tipps am Kilian geben.
Ja, und wahrscheinlich könnte man sich vorstellen, dass er jetzt eventuell dann auch ausfällt und sich eine coole Maske muss machen lassen. Ich hoffe übrigens, also schwer.
Hat er im Spiel gebrochen gegen Schotten?
Ja, angeblich.
Ah, krass. Weil eigentlich da blühtet wie Sau, wenn
der ja, ich weiß es auch nicht, aber ich habe das jetzt irgendwo
vorher getuscht. Es hat eine Szene gegeben, wo er Blut auf dem Leibchen hat. Stimmt, ja, jetzt so zeigst.
Also irgendwie offenbar, aber es hat definitiv nicht so heftig ausgegeben wie Kilian, aber offenbar auch so eine Aktion. Aber nein, es ist der Manuel Akanji. Und das zeigt auch, wie das Spiel war, wenn der Abwehrchef dann dein Man of the Match ist.
Ja, gerade am Schluss tut er ja noch gefährliche Situation, hat er noch schnell den Ball in den Himmel schauen.
Voll, und also da kann ich ja nicht super gefunden, klar. Mhm. Aber eben, es zeigt ja, also, ja, eigentlich muss der Anspruch von der Schweiz sein, dass wenn sie gegen Schottland spielt, dass kein Defensivspieler Man of the Match ist, weil er zeigt ja auch, dass man auch einfach extrem viel defensive Arbeit hat müssen verrichten, sondern dann würdest du einfach denken, ja, Sharon Jokiri, der das Goal geschossen hat und hat vielleicht 1-0 gewonnen, hat auch den Preis bekommen, aber hat er eben nicht. Ja, genau.
Du, also Jotun hat auch sehr physisch wieder gespielt.
Die geilste Aktion war die beim Schär. Hast du die gesehen? Der Schär.
Ah, die Grätsche.
Wie gefällt? Also Grätsche. Ja, also der Schär spielt den Ball und nachher wieder einfach umgemeint.
Ja, ja.
Hinten dran ist der Satzspieler, der mega jubelt und klatscht. Das ist so geil. Also wirklich richtig am Applaudieren
so
und am Lachen. Während dem Foul ist er am Lachen und am Applaudieren, der Satzspieler, der sich gerade einläuft. Grossartig. Grossartig. Das, aber das zeigt auch, wie sie ticken.
Aber also, gell, das ist einfach auch das Gegenmittel gegen die Nazi. Die physische Unterlegenheit, das hast du auch schon gegen Portugal gemerkt, wo sie da im Achtelfinale sangklanglos raus sind in Katar. Weil wenn da so Kaliber kommen.
Ja. Darum, Bre. Das ist nämlich einer der wenigen Feste, die wir haben.
Ein Schritt in die richtige Richtung mit dem Bre, auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Geil, wenn ich so da die Fäden in der Hand haben.
Ja, das ist geil.
Vielleicht noch ganz kurz.
Es ist eigentlich bist du nicht einfach genau gleich wie immer, aber du schaust jetzt einfach an einem anderen Platz.
Ja, und ich habe halt Bildschirm hier im Studio von mir und der Gutzi ist halt so ein bisschen als... da stehst du ein bisschen nackt, so vis-à-vis und ja, hast halt nichts.
Nein, ich bin völlig nackt. Halt ich habe heute auch nichts angelegt.
Ja, genau. Nein, wir haben jetzt eigentlich nicht immer nackt auf, von dem wir gesehen.
Es ja,
ist auch
heiß hier drin. Ja, es ist auch recht einsichtig. Es hat so Glasscheiben rundherum. Aber voll easy, ja. Also, wieso nicht? Ja, nächstes Mal nehmen wir nackt auf. Ja,
top.
Wir müssen mal fragen, ob es gut ankommt.
Also, wenn es so warm ist, ziehe ich dann schon das Liebling mal aus. Aber,
gut.
Also, andere.
Zum Glück sind wir kein Videopodcast, bin ich eh auch froh. Weil der Nick hat relativ häufig recht grusiges Zeug an in letzter Zeit. Recht viele deutschlandlastige Sachen. Darum bin ich auch froh, dass wir keinen Videopodcast machen.
Hey, mein pinkiger Auswärtsliebling ist einfach immer noch nicht gekommen. Ich habe es 2 Wochen vor der EM bestellt.
Schade. Mein Griezmann-Liebling ist leider da. Leider.
Glücklicherweise. Das meist verkauft ist ein Trikot in der Geschichte von der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, aber finde ich mega nicht erstaunlich. Weil es
einfach geil ist.
Ja, aber es ist mega nicht erstaunlich, weil es ist für mega viele ein Statement, das sie kaufen. Und es polarisiert. Und es ist genau gleich. Es gibt halt die Leute, die es dumm finden. Ein paar wenige. Die kaufen es nicht. Da gibt es mega viele, die sagen, wow, es ist geil. Also erstens sieht es gut aus. Und vor allem, aber es ist auch für viele ein Statement. Und es ist wie so etwas Spezielles. Ich meine, sonst das deutsche Heimliebling sieht okay aus. Aber es sieht jetzt auch nicht so viel anders aus als das letzte oder das vorletzte oder das vorvorletzte, was es gehabt haben. Und wenn du das vorvorletzte gehabt hast, ja, kaufe ich mir jetzt ein neues deutsches Nazi-Liebling? Vielleicht nicht. Oder?
Aber wenn so ein. Ich kann es immer kaufen.
Ja, natürlich, aber es kann natürlich gut sein, oder?
Ja.
Also ich habe zum Beispiel gestern auch, wenn du im Public Viewing bist, beim Schweizer Spiel, oder? Wenn die anlegen, welche Schweizer Liebling. Dann ist es Liebling. Also dein Kollege ist mit einem Nazi-Dress gekommen von, ich glaube, etwa 2001 oder so.
Ja, aber das ist wieder geil.
Also das ist wieder, muss man sagen, ist wieder geil, absolut. Aber der hat zwischendrin auch nie ein anderes gehabt. Der ist jedes Turnier mit dem Liebling
gekommen. Das ist auch jedem Grümpel-Turnier mit dem auftaucht, oder?
Nein, ja, das schon nicht, glaube ich. Aber wirklich, aber so, ja, also du kaufst schon wie so einmal, zweimal. Es gibt natürlich die, die immer das Neue kaufen. Aber wenn es etwas so speziell ist, wie jetzt das Pinke, dann sticht das halt wie aus den Massen raus. Und das Pinke gibt es jetzt, wahrscheinlich gibt es das in 2 Jahren nicht mehr. Und ein weisses Deutschland-Liebli, das es jedes Mal wieder gibt, sind immer ein bisschen ähnlich und das gibt es ja dann auch wieder. Dann kaufst du nicht jedes Mal das Neues. Darum finde ich es nicht so erstaunlich im Endeffekt, dass das Marketing-mässig einfach sehr gut funktioniert.
Ich finde es einfach insofern halt noch eindrücklich, weil, ja, wenn zum Teil der Tenor in sozialen Medien und so, dann gibt es halt jetzt ein paar wenige, die Scheiße finden, ja.
Die anderen machen sich auf Statement kaufen, genau das, oder?
Die konservativen, eher rechtsorientierten Menschen ihren Senf irgendwo ins Internet stellen, wenn man es dann eben noch dem misst, hat man dann meistens das Gefühl, es findet dann eben doch... relativ viel. Also ein AfD-Wähler kauft sich das wahrscheinlich nicht, oder? Und
ich habe im Fall eine Idee für den Schweizer Fußballverband. Und zwar soll jetzt... Gut, nein, vielleicht funktioniert das nicht. Ich habe es überlegt, weißt du, für die Heim-Europameisterschaft bei den Frauen, die ja nächsten Sommer in der Schweiz ist, könnte ja der SFV auch überlegen, dass sie irgendwie ein spezielles Liebe machen sollen.
Ja, das könnten sie sich schon lange machen.
Nein, natürlich. Aber jetzt liegt es wieso auf der Hand. Hast du auch ein Heimturnier und willst die Frauen pushen und so, wo halt irgendwie vielleicht wieso noch ein bisschen, ja, halt irgendwie ein cooleres Liebli dann ist. Aber ich weiss noch nicht ganz, also Pink funktioniert der wahrscheinlich wieder nicht, weil dann bist du sehr schnell wieder an, gut, spielen die Frauen, wir legen darum jetzt ein pinkes Liebli an, das ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Aber irgendwie halt ein bisschen etwas Spezielleres und halt nicht jedes Mal ein bisschen das gleiche Liebli. Und ja, ich hoffe wieder, dass der SFV dort ein geiles Liebli präsentiert, wo dann vielleicht ganz viele kaufen. Was wahrscheinlich bei meiner Frau ein Liebli schwieriger ist. Aber ja, ich habe mal
vielleicht kaufe ich mir eins. Ich habe mir noch nie ein Nazi-Trikot gekauft. Aber dann, vielleicht, wenn es mal ein Anständiges würde geben, auf das würde ich mir tatsächlich überlegen.
Ja, das wäre aber schon noch geil.
Vielleicht noch den Ausrüster wechseln. Dann wird es vielleicht.
Gut, das weiß ich nicht, ob sie das machen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da haben sie Verträge.
Ja, das wird so sein. Aber es gibt auch immer jemanden, der mehr bietet. Ich weiß nicht, wie lange er noch läuft. Andere Geschichte. Was ich noch wollte sagen zu dem pinken deutschen Trikot, einfach, das habe ich. Das war ja eigentlich fast das Schönste an dem Sieg gegen die Ungarn, dass die Deutschen halt in dem pinken Trikot, wo für Vielfalt steht, wo für Diversität steht, gegen Ungarn gewünscht. Klar, die Nationalspieler von Ungarn können da dafür wenig, aber wenn man einmal in den unsympathischen Block schaut, von diesen ungarischen Fans, wo ja vorne die Herren mit dem schwarzen T-Shirt, das sind ja schon irgendein Verband von Hooligans aus der nationalen Szene, alle rechtsorientiert, umso schöner gewinnt dann Deutschland im pinken Trikot gegen eine Mannschaft, die diese Leute supportet. Das mag ich diesen Fans gönnen.
Definitiv, ja. So ich hatte gerade die Idee.
Mega süß. Wie der Goretzka dort, der ein Herzchen gemacht hat.
Genau. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, hey, dürftest du als Verband jetzt sagen, hey, Nummer auf unserem Liebli sind Regenbogen, farbig? Würde es wahrscheinlich verbieten, hä?
Also, vielleicht die UEFA, also ist ja da noch eher tolerant, aber der Gianni Infantino wird dann wahrscheinlich schon wieder...
Nein, nein, sagen. Aber ich meine, das wäre zum Beispiel auch etwas, was du machen könntest. Ich fände das cool. Als Nationalteam.
Ja.
Gerade jetzt zum Beispiel, wenn man die Frauen eh mal gesprochen hat, wo ja auch das Team extrem für das würde einstehen. Noch ein bisschen mehr als die Männer, wo ja. Von dort her fände ich das cool. Aber wir schweifen zu fest ab in die Liebli-Diskussion.
Komm, wir kommen zum Schluss noch schnell darauf zurück. Kroos versus Xhaka. Was. Das wird schon das Spiel der Spiele. Ich glaube, im Nachhinein vom Turnier.
Ich habe mega Befürchtung, dass es genau nicht so ist. Und zwar aus dem Grund, dass ich 2018 an der Weltmeisterschaft bin ich vor Ort gewesen, zu Russland, und ich bin angekommen, so ein bisschen Ende Gruppenphase, genau auf das dritte Spiel. Und ich habe dann zu Moskau angekommen und geschaut, okay, welches geiles Spiel ist zu Moskau. Ich habe voll easy, ich gehe Frankreich, Dänemark schauen. Ich dachte, wow, was für ein geiles Spiel, oder? Das Spiel ist 0-0 ausgegangen und es hat keine gute Chance gegeben, im ganzen Match gefühlt. Es war wirklich so, für beide war es für Frankreich war es klar, wenn wir einen Unentschieden machen, sind wir Gruppensieger. Für Dänemark war es klar, wenn wir einen Unentschieden machen, kommen wir weiter. Und dann sind wir auch easy als Zweite glücklich. Und ich habe ein bisschen Befürchtung, dass es in die Richtung könnte gehen, wenn die Schweizer merken. Also klar, ich glaube nicht ganz so, aber mit denen ist es glaube ich auch so gewesen. Die haben schon mit der Motivation in der Spielwelle, ja komm, wir wollen vielleicht einen Gruppensieg. Irgendwann hat man aber auch gemerkt, das wurde Frankreich, sind ja später auch Weltmeister, und gemerkt, ja klar, die sind schon gut. Ich glaube, wir können auch einfach etwas in einem Unentschieden machen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass der Schweiz ein bisschen ähnlich wird. Man wird reinstarten und denkt, komm, wir wollen einen Gruppensieg. Und wenn man dann merkt, ja nein, ist schon auch ein bisschen schwierig. Und eigentlich, wenn wir ja ehrlich sind, der Punkt ist ja auch schon voll okay. Dann gibt es vielleicht einfach so ein 0-0 oder ein 1-1. Also das ist so ein bisschen meine Befürchtung, die ich habe. Und dann ist es eben nicht das Spiel, wo man nachher zurückschaut und denkt, wow, magst du dich noch an das 0-0 erinnern gegen Deutschland, wo für beide nachher jetzt weiterkommen? Ja, weiss nicht.
Ich kann mir eben nicht vorstellen, dass sich Deutschland gross wird zurückhalten. Das können sie sich nicht erlauben.
Gut, das stimmt. Das ist vielleicht der Unterschied zu den Franzosen damals, wo nicht daheim gespielt haben und so.
Ja, und wo auch nicht. Also
die stellen ja auch nicht für attraktiven Fußball, das ist ja klar. wobei, ich finde natürlich persönlich schon, aber ich bin da natürlich auch ein bisschen bewangen. Aber grundsätzlich, ja, stimmt schon. Ja, vielleicht bei den Deutschen können sie sich schon weniger erlauben. Schnell,
eben, die spielen jetzt, die haben ein okay oder einen guten Start hergelegt und haben endlich wieder mal euphorie gefühlt nach Jahren ja, von Misserfolg.
Wenn in der 70. Minute 1-1 steht,
ja.
Dann wird doch der Nagelsmann noch kommen. Ja. Werdet doch nicht sagen, komm Kollege, jetzt rühren wir alles vor ihm. Wir wollen den Sieg unbedingt zum Euphorie haben. Nein, dann
aber
nimmst du den Punkt
halt
und dann sagst du...
Aber dann noch eine Breite hat, oder, wo dann auch Spieler auf den Platz kommen, die dann auch noch mal können shooten können.
Also, ja, das ist mir schon klar. Aber ja. Es geht ja mir ums Grundtaktische, dass du dann vielleicht auch sagst, hey, weißt du, so ein bisschen wie die Schweizer gegen die Schotter am Schluss, ja, die haben dann plötzlich den Ball, hat Alkanji etwa 3 Minuten den Ball am Fuß, ohne dass etwas passiert. Oder? Mhm. Und das kann ich mir dann dort ehrlich gesagt fast schon auch vorstellen, dass man dann wie auch so ein bisschen zufrieden ist und sagt, du, pff. Ich meine, kannst du mir jetzt nicht sagen, dass wenn sie Gruppensieger werden, mit 3 Spielen und 7 Punkten, dass wegen dem keine Euphorie mehr ist in Deutschland. Das, nein, das ist doch glücklich, das sind Gruppensieger. Ich glaube nicht, dass, wenn sie einigermaßen anständig spielen, natürlich, wenn sie gar nichts machen, aber wenn sie am Schluss dann einfach so ein bisschen hinten raus, ein bisschen abflacht, ich glaube schon, dass es könnte sein. Vielleicht aber auch nicht. Es kann auch sein, dass es 5-1 für Deutschland gibt und die Euphorie viel grösser ist. Oder es 5-1 für die Schweiz. Oder es 7-1 für die Schweiz. Das wäre schön.
Weißt du, Gegendarstellung, oder? Dann führst du vielleicht komfortabel oder führst vielleicht 1-0 aus Deutschland und nachher machst du dann irgendwie in den 70. Minuten machst du noch ein bisschen Defensivwechsel und fährst ein bisschen an von Bällen. Und dann geht dann plötzlich der Ausgleich am Schluss. Dann ist das Gefühl auch scheiße. Mit so etwas willst du dann vielleicht auch nicht in die K.O.-Runde gehen. Ich glaube, das sind sie sich einfach bewusst.
Nein, das stimmt. Also wenn sie führen, weiß ich, aber... Pff.
Ja, weißt du, wir müssen jetzt nicht mega ins
Detail. Aber es könnte auch sein, dass es eben nicht... Also ich freue mich auch extrem auf das Spiel und ich hoffe, es wird ein richtig geiles Spiel natürlich. Aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass es eben dann gar nicht unbedingt das Spiel der Spiele ist im Nachgang, weil es eben vielleicht dann nicht so entscheidend war auf den späteren Turnierverlauf. Im Endeffekt wird vielleicht Deutschland im Halbfinale gegen Spanien rausgehen. Keine Ahnung, ich habe den Turnierbaum nicht im Kopf, aber es kann so sein. Die Schweiz geht vielleicht im Viertelfinale gegen Rumänien raus, nachdem sie sensationell Italien besiegt hat. Und dann ist das Spiel gegen Italien das, was in Erinnerung bringt. Und die Niederlage gegen Rumänien noch vielleicht. Aber dann ist es nicht das Deutschlandspiel.
Ich würde als Nagelsmann klar ein bisschen Breite ausspielen, aber sicher nicht irgendwie gross defensiver, sondern schon probieren, die Euphorie, die man jetzt hat, irgendwie absolut beizubehalten mit einem geilen Match, mit einfach auch Spieler, wo nochmal alles auf den Platz werfen, auch wenn es das dritte Gruppenspiel ist. Weil du hast ja auch die Breite. Also du kannst ja fast jeden Spieler 1-2 ersetzen in dem Kader, außer jetzt vielleicht ein Kroos. Bei den Schweizer sieht es ein bisschen anders aus. Also weißt, bei den Schweizer würde ich es verstehen. Wenn dann irgendeiner vielleicht auch ein bisschen anfängt zu taktieren. Weil du hast, ja, dann machst du vielleicht ein paar Wechsel, auch um ein paar Kräfte können schonen.
Es sind ewig Pausen. Nach dem Spiel. Das ist voll, du musst jetzt nicht an Schonen denken. Weil sie haben im Fall, wenn es Gruppe 2 wäre, dann sogar etwa eine Woche oder sogar mehr Pause. Und das ist völlig ein normaler Rhythmus für einen Profifußballer. Da musst du nicht irgendwelche Schonungen vornehmen.
Ja,
vielleicht
gibt
mit einer Shakiri oder so.
Spieler, die verletzungsanfällig sind, eben vor der Embolo zum Beispiel.
Ja, klar, beim Embolo musst du dann vielleicht nicht gerade 90 laufen lassen, so ist logisch. Aber sonst im Fall, weißt du, so Manuel Akanji oder Granit Xhaka, die musst du jetzt nicht rausnehmen. Also die können jede Woche 90 Minuten spielen, kein Problem, die können zweimal
die
Woche 90 spielen. Die
haben schon eine lange Saison dabei, einfach zum so sagen.
Ja, aber die haben noch über eine Woche Pause.
Ja,
also darum glaube ich, wird das jetzt in dem... Also ich glaube, es ist wichtiger, wenn jetzt das, die Diskussion ist in meiner Gruppe, im dritten Gruppenspiel von einem Team in der letzten Gruppe, keine Ahnung, DE, was auch immer, was haben wir noch alles? Wie geht's? Bis F? Keine Ahnung. aber dort spielt es bei mir alle, weil die Erholungszeit kürzer ist. Aber jetzt hat die Schweiz eigentlich das Glück, dass sie in der Gruppe A sind und die haben eine relativ lange Erholungszeit, bis dann tatsächlich die Achtelfinale stehen.
Das stimmt. Nächste Woche gibt es schon ein bisschen Pause.
Das wollte ich nicht. Aber
das stimmt, schon fast ein bisschen traurig. Aber
stimmt, der Freitag hat kein Spiel, oder? Oder wie ist das? Irgendeinen Tag kein Spiel.
Es ist nicht länger Pause zwischen den... Ist echt Donnerstag, Freitag ist Pause, habe ich gesehen. Donnerstag, Freitag ist Pause.
Ja, das ist ja
traurig. Nein, hör auf. Was machen wir dann? Ein Podcast vielleicht?
Wir nehmen ganz sicher wieder einen Podcast auf. Ist das eine Ankündigung für unseren nächsten Podcast? Sehr gut. Das machen wir sonst nie, aber jetzt. Du, schau, jetzt habe ich ein grosses Problem. Du bist ja der Herr, mit dem Herr von der Tastatur und dem, der da die Zeit sieht. Ich habe keine Ahnung, wie lange es mir schon aufnimmt. Ich habe das Gefühl, es ist sehr lang.
Das war der Wink eigentlich, dass wir langsam am Ende sind von dieser Folge. Gut, wir sind bei einer Stunde sauber.
Ah, bei einer Stunde, gut. Es ist mir irgendwie länger vorgekommen.
Also eine Stunde 10, aber ich weiß nicht, wie lange wir vor Gespräch geplänkelt haben, von dem wir gesehen. Aber ich hoffe...
Hast du wieder die Aufnahme zu früh gestartet?
Ja, also, unsere erste EM-Folge darf ja auch ein bisschen länger sein. Aber wir haben auch gemerkt, wie oft wir dann jetzt doch relativ in die Tiefe gegangen sind von den Themen. Also das EM-Fieber hat uns gepackt.
Und, definitiv. Und ich muss schon etwas sagen. Wir haben ja immer die Diskussion, so wegen, ja, wie fest dürfen wir Nationalmannschaften und so unterstützen. Oder ja, kann man das mit voller, weiß auch nicht. Und Fußballer ist ja grundsätzlich der Club Fußball besser. Kann man ohne Diskussion kann man das so sagen. Jetzt auf ganz höchster Stufe. Ich meine, was wenn ich in der Champions League Manchester City gegen Real Madrid shootet, ist es qualitativ besser, als wenn Spanien gegen Italien shootet. Das ist einfach so, weil es einfach mehr Weltklasse-Spieler auf dem Platz sind. Alle, die shootet, sind Weltklasse in diesen Teams. Aber wir sind irgendwie alle ja gross geworden mit dem Nationalteams. Wir sind bei diesen Endrunden. Ich meine, ich war fucking 60 am WM 98 und ich habe noch so ein bisschen verkrügelte Erinnerungen irgendwo von diesen Franzosen mit dem Zidane. Also das ist irgendwie so... Also mit dem bist du gross geworden. Dort hast du quasi den Fußball lieben gelernt und darum packen mich die Turniere nämlich gleich mehr, als ich es im Vorfeld zugebe. Im Vorfeld bin ich immer so, EM, WM, okay, aber... Also ich schaue immer Fußball, das ist ja nicht... Ja, aber es ist dann eben gleich, es ist gleich etwas anderes irgendwie.
Ja, und einfach, wenn es so gesellschaftlich ist. Du schaust es mit Freunden, du schaust es mit Kollegen. Mhm. Also auch wir Journalisten, oder? Klar, es gibt Leute, die sind vor Ort, die sind natürlich ganz anders, denn du gehst jetzt auch vor Ort. Ich glaube, dann redest du vielleicht auch ein bisschen anders, ist auch okay, oder? Dann bist du ja wirklich in vollem journalistischen Auftrag an diesem Turnier. Mhm. Aber sonst, also ich meine, ich genieße es jetzt auch mega. Einfach, meine journalistische Arbeit befindet sich in einem anderen Gebiet und ich bin jetzt hier, schaue jetzt das auch mit einer gewissen Fanbrille oder für gewisse Teams bist du halt ein bisschen mehr und für gewisse ein bisschen weniger. Und das soll und darf auch zwischendurch so sein. Haben wir schon oft darüber gehabt. Ich glaube, wenn du nur noch die ganze Zeit die objektive Journalistenbrille musst anlegen musst, dann tust du dir gewisse Emotionen abklemmen, Also dann würde für mich irgendwann der Reiz vom Fußball auch verloren gehen. Und darum finde ich es wunderschön, mit dir heute hier ein sehr euphorisches stündiges Gespräch zu führen über das Turnier und hoffe, dass die nächsten paar Folgen auch geil werden.
Ja, machst jetzt schon die professionelle Moderation, ich merke es. Ja, nein, aber das ist sicher so. Und ich glaube, das, was du sagst mit dem, dass man irgendwie Teams gerne, Teams weniger gerne, das habe ich bei den Nationalteams tatsächlich viel, viel extremer als im Clubfußball. Was aber auch mega fest damit zu tun hat, also erstens, es steht halt für mich, es steht halt nicht nur für das Team. Wenn ich Bayer Leverkusen shoote, dann klar, ja, Feier im Hintergrund und Konzern und blablabla. Aber wenn die geilen Fußball spielen, finde ich die geile Punkte, oder? Wenn sie geile Spieler haben, wenn sie ein tolles taktisches Konzept haben, wenn sie wissen, was sie machen, wenn sie einfach schöne Spielzüge haben, blablabla, dann finde ich die super. Deutschland kann auch so schön spielen, ich finde es nicht super. Es geht mit den Italienern genau gleich, die können spielen, wie sie wollen, ich finde sie nie cool. Das ist einfach so, mit dem bist du wie gross geworden, so, ja nein, also die Italiener, nein, die nerven mich nur. das ist halt WM 2006 halt in den Köpfen, oder? Wo ich echt sage, die blöden Italiener, die da den Zidane produziert haben und das nachher Franzosen den Titel nicht geholt haben, hat mich natürlich hässlich gemacht, vor allem damals im ganze Quartier überall die Italiener gejubelt haben. Ich weiß noch bis heute, wie sich das angefühlt hat. Ich habe es gehasst. Und ich glaube, das ist irgendwie, da kommen wir wirklich wieder so zurück. Und das ist fast sogar, wenn du vor Ort bist, ein bisschen so. Natürlich machst du den journalistischen Auftrag. Natürlich habe ich eine gewisse Distanz gehabt. Bei der WM 2018 bin ich im Stadion gewesen, wo Frankreich Weltmeister geworden ist. Ich war im WM-Finale gewesen. Und hey, natürlich habe ich dann meinen Job gemacht. Ich habe irgendwie 3 Texte schreiben oder so. Ich konnte dann nicht jubeln. Aber natürlich habe ich mich innerlich gefreut. Ich habe nachher umso geiler gefunden, dass die erste WM, wo ich beruflich vor Ort gehen durfte, dass dort dann nachher, Anführungsschlusszeichen, mein Team den Weltmeistertitel geholt hat. Ich meine, ist ja hure geil. Also, ich glaube, ein bisschen befangen. Und das merkst du aber auch ehrlicherweise ein bisschen an der Berichterstattung. Dort wünsche ich mir vielleicht ein bisschen mehr Distanz, wenn es ums eigene Nationalteam geht. Ich glaube, man merkt schon auch allen Journalisten an, dass sie eben mit dem Herz auch noch ein bisschen dabei sind. Was auch schwierig ist zum Ausschalten. Also, weißt du, ich merke es selber auch. Es ist ja, aber Amix würde man es vielleicht auch wünschen, weil dann würde man sich vielleicht weniger darüber aufregen, wenn Nationalspieler zum Gwaffür gehen oder den Gwaffür einflügeln. Wie war das?
Vielleicht muss man den albanischen Journalist fragen, der den Adler gemacht hat vor den Serben. Er ist leider ausgeschlossen worden vom Turnier. Aber
ich weiss nicht, wie fest leider ich das finde, aber ja.
Nein. Vielleicht soll das auch so sein. Ich kann es gar nicht so ganz genau beurteilen. Du, eher, du hast schon so eine Situation erlebt. Ich noch nicht. Aber finde ich es auch halb so wild.
Ich habe einen Vorschlag, den wir machen für die nächste WM 2026. Dann mir doch vorschlagen, dass wir als Reporter du vor Ort sind. Und wenn wir das nicht dürfen, dann tun wir uns als Zweikampf akkreditieren und gehen zusammen ein bisschen in die USA, Mexiko und Kanada und dort ein bisschen Berichterstattung machen.
Ja, fix. Wir sind ja der Lieblingspodcast von Gianni Infantino. Und der wird uns da sicher ein paar Akkreditierungen bereitstellen. Bin ich 100% überzeugt. Kleiner Hinweis noch zum Schluss. Wir probieren, oder ich probiere, also gut es geht, euch zu unterhalten. Zweikampf, Underline Magazin auf Instagram. Tut mir leid, die letzten 3 Tage sind wir gesperrt gewesen. Irgendetwas mit Uhr haben wir recht, keine Ahnung. Ich habe ein Video postet, wo man wirklich nur so, weißt, einen mega eingezoomten Ausschnitt vom Coman sieht, wie er einen Popel frisst. Halt so eine ähnliche Aktion gewesen wie der Yogi, wo er sich mal die Eier gekraut hat. Halt schon noch lustig, oder? Und ich habe dann gedacht, ja, also, weißt, so mega eingezoomtes Bild und so und irgendeine 3 Sekunden Ausschnitt, das gibt ja auch noch so etwas wie ein Zitatrecht. Interessiert ja eh keinen. Nein, denkst du? Ist geclaimed gewesen, UEFA zack und 3 Tage Sperre für Zweikampf. Aber wir sind wieder back. Also ab heute wieder beste Unterhaltung. Folgt uns rein. Ja, und sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Soll ich das Outro spielen?
Jetzt kannst du auf den Knopf drücken für das Outro. Hast du es gefunden? Hast du es? Also jetzt kannst du schon mal ausfaden lassen.
Nein, lass mich nicht so noch Spass haben. Und dann kommt er noch mal.
Wenn das irgendjemand noch hört, das ist so blöd. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.